Dann lass uns mal tiefer in Dopamin einsteigen. Das ist ja eins deiner Paradedisziplinen.
Ich liebe Dopamin.
Ja, wie wir alle, glaube ich. Aber du verstehst zumindest die Mechanismen im Unterschied zu vielen Menschen. Und hat auch viel mit dem Auf und Ab des Lebens zu tun, wie man Dopamin versteht, ob man es ungefiltert laufen lässt. In der heutigen Gesellschaft sehr, sehr einfach. Früher musste man da fast schon zu verbotenen Substanzen greifen. Heute sind sie alle überall erhältlich. Was ich von dir lernen durfte, ist, dass einer der Hauptunterschiede zwischen Menschen und Tieren tatsächlich ein sehr hoher Dopaminspiegel ist. Erklär das mal. Also warum ist das so? Was glaubt man, was das evolutionsbiologisch sozusagen gemacht hat? Und dann kommen wir gleich zu den Anwendungen für uns im Alltag.
Ja, darauf gekommen ist man, weil schon seit mehreren Jahrzehnten eigentlich Forscher immer sich damit beschäftigt haben, was macht den Menschen denn besonders und vor allem anders vom Affen. Und das waren schon einige frühere Studien, die gezeigt haben, dass natürlich ist unser präfrontaler Kortex viel größer als der von Primaten. Aber wir haben auch ein Enzym, das Dopamin produziert, das heißt Tyrosine Hydroxylase. Und dieses Enzym ist bei Menschen viel höher expressiert als bei Primaten zum Beispiel. Und dann wusste man, aha, bei uns ist also viel mehr Dopamin los als bei irgendwelchen Affen zum Beispiel. Das muss man auch dazu sagen, dass die Forschung, die sich damit befasst, was den Menschen besonders macht, ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil das ist vielleicht auch ein anderes Thema, aber wir sind ja als Rasse, sag ich jetzt mal, so lange ist der Homo sapien noch gar nicht auf dieser Erde gewesen. Und der Neandertaler hat es ja zum Beispiel viel, viel länger geschafft und der hatte nicht so viel Dopamin zum Beispiel und der hatte auch einen viel größeren präfrontalen Kortex. Also die Frage nach evolutionstechnischem Erfolg, weiß ich noch gar nicht, ob wir die als Homo sapien so erfüllt haben, um ehrlich zu sein. Aber das, was uns definitiv anders macht, ist, dass wir halt einen erhöhten Dopaminspiegel haben. Und das geht auch damit einher, dass wir damit diese einzigartige Fähigkeit haben, für Dinge in der Zukunft zu arbeiten, die noch gar keinen Wert jetzt haben oder gar keinen kurzfristigen Nutzen in sich tragen.
Okay. Dopamin wird ja im Volksmund viel als das Glückshormon bezeichnet, was ja nicht nur zu kurz gegriffen, sondern fast schon falsch gegriffen
total.
Ist. Also nimm uns doch mal mit, wie eine für Menschen verständliche Definition, wenn Glückshormon falsch ist, was wäre die richtige Assoziation, wie man dieses Hormon verstehen darf?
Ja. Also wir haben in der Forschung relativ viel, also das meiste, was wir eigentlich gelernt haben über Neurotransmitter ist, oder was sie genau machen, ist, was passiert, wenn man ihre Konzentration verändert im Gehirn. Und da ist jetzt mal vielleicht ein Beispiel, dass das meist verschriebene Antidepressive auf dieser Welt sind SSRIs, also Serotonin Reuptake Inhibitors. Die führen zu mehr Serotonin im Gehirn, was wiederum die Stimmung steigert. Jetzt ist das so, dass Dopamin als Glückshormon nicht falsch ist, aber zum Beispiel Dopamin ist grundsätzlich für die Motivation und den Antrieb verantwortlich. Natürlich ist, wenn man jetzt ein Ziel erreicht und Dopamin auf dem Weg ausgeschüttet hat und dadurch motiviert war, dann macht das Erreichen eines Zieles natürlich auch glücklich, aber Dopamin ist eher für den Anreiz dort. Das heißt, und das mal als Beispiel, Ritalin oder andere Medikamente, die für ADHS verschrieben werden, die erhöhen zum Beispiel auch den Dopaminspiegel. Jetzt ist ja niemand, der Ritalin nimmt, glücklicher, sondern einfach nur fokussierter und konzentrierter, um nach Glück zu suchen. Und so, finde ich, kann man sich Dopamin gut vorstellen.
Es gibt eine spannende Studie oder ein Experiment mit Ratten in diesem Kontext. Die bringt es für mich zumindest wahnsinnig gut auf den Punkt. Und zwar, du kennst die Studie wahrscheinlich auch und du korrigierst mich, wenn die Details nicht stimmen. Aber was ich mitgenommen habe, ist, man hat Ratten die Dopaminrezeptoren gemutet, also dass sie Dopamin so nicht mehr fühlen konnten, und hat ihnen dann eine eigene Körperlänge entfernt Essen hingelegt, Käse, glaube ich, hingelegt. Mhm. So, und die Ratten, die kein Dopamin mehr fühlen konnten, sind verhungert. Sie haben nicht den Antrieb gehabt, den eigenen Körper aufzurichten und nur eine Körperlänge zu diesem Käse hinzugehen. Wenn man ihnen den Käse aber in den Mund gesteckt hat, dann haben sie es genossen und geschluckt und also sie waren nicht hungrig, sondern ist der Antrieb verloren gegangen. Das ist das, was du sagst, diese Motivation loszulegen. Und jetzt sind wir keine Ratten, aber ich glaube, im übertragenen Sinne kann man feststellen, wenn man das Gefühl hat, dass das eigene Dopamin eher im Keller ist, dass einem für viele Dinge der Startimpuls entsprechend fehlt. Es hat ja auch in eurer Community diesen Fach oder diesen Spitznamen The Molecule of More. Also wenn sobald wir verstehen, wo Dopamin ist, was initial zu einer Ausschüttung geführt hat, dann sind wir motiviert, dieses Verhalten zu wiederholen, um da wieder hinzukommen.
Und da gibt es auch noch in dem Kontext auch eine spannende Studie bei Ratten. Man hat Elektroden im Rattengehirn implantiert und durch kleine elektrische Impulse kann man diese Bereiche dann aktivieren. Und es gab kaum einen anderen Bereich im Gehirn, bei dem es so eine starke Verhaltensveränderung gab, außer wenn man das Striatum stimuliert hat, also dem Gehirnbereich, in dem Dopamin produziert wird. Und die Ratten konnten dann sozusagen selber, indem sie so einen Hebel bedrückt haben, sich sozusagen selber immer wieder stimulieren. Und die Ratten, die Elektroden im Striatum hatten, haben andauernd auf diesen Hebel gedrückt. Die wollten sich andauernd wieder belohnen, belohnen, belohnen. Und das zeigt nämlich auch, wie Dopamin natürlich Belohnung und Antrieb sorgt, aber auch, wie stark es zu Habits führt, sozusagen immer wieder das gleiche Verhalten induziert.
Und was passiert im Gehirn? Du hast jetzt schon einen Gehirnbereich genannt und ich möchte gleich auch auf den Punkt kommen, dass verschiedene Verhaltensweisen immer auf das gleiche Belohnungssystem zugreifen. Das ist das, was Menschen, glaube ich, noch zu wenig verstehen, weil sie sehen ein Silo Social Media Konsum, sie sehen ein Silo Gaming, sie sehen ein Silo Snacking. Ja. Dann bei manchen kommen vielleicht tatsächlich auch Alkohol, Koffein oder Nikotin, vielleicht auch andere Drogen dazu. Aber das alles greift ja auf das gleiche System im Gehirn zurück. Also was passiert, wenn wir ganz konkret irgendwo eine Belohnung erahnen mit unserem Dopaminspiegel? Wie ist da so die Dynamik im Zeitablauf?
Ich glaube, wichtig zu verstehen ist, dass es gibt zwei große Dopaminpfade im Gehirn. Das eine ist der mesolimbische Pfad und das andere ist der mesokortikale Pfad.
Okay.
Der mesolimbische Pfad ist eher der sozusagen die kurzfristige Belohnung für die verantwortlich ist. Das heißt, wenn ich jetzt einen Kinderriegel esse zum Beispiel, ist ja nun die beste Verbindung aus Milch und Schokolade.
Die Werbung ist keine Werbung, hier keine ist alles unsponsert.
Aber dann wird sozusagen mein mesolimbischer Pfad schüttet dann ganz schnell Dopamin aus. Der mesokortikale Pfad ist aber der sozusagen eher für die Modellierung der Belohnung verantwortlich ist. Dadurch, dass im mesokortikalen Pfad dann endet Dopamin zum Beispiel im präfrontalen Kortex und da wird dann im Kontext evaluated mit der Umgebung, was ist das jetzt für eine Belohnung, was ist der Wert dieser Belohnung. Das heißt, es ist eher eine modellierte Form der Belohnung, wenn das Sinn macht.
Heißt, wo man Strategien entwickeln würde, ob es sich lohnt, den Aufwand zu betreiben, um am Ende diese Belohnung zu kriegen?
Ja, und ich glaube, in der Entwicklung macht das wahrscheinlich mehr Sinn. Also in der Pubertät ist der mesolimbische Pfad schon ausgeprägt und voll entwickelt. Und das führt dazu, dass Jugendliche ganz, also natürlich auf der Suche nach kurzfristigen Belohnungen sind. Da sind diese ganz stark. Der mesokortikale Pfad entwickelt sich verhältnismäßig viel später. Dadurch ist die Rationalisierung von Belohnungen oder was bringt mir das jetzt eigentlich oder entscheide ich mich jetzt gegen den Kinderriegel, aber für einen Apfel, das ist eine Entscheidung, die der mesokortikale Pfad trifft. Und dadurch, dass der sich viel später entwickelt, ist das pubertäre Verhalten auch manchmal so ein bisschen irrsinnig für viele Erwachsene, weil sie sind sozusagen gezielt nur auf der Suche nach diesen unmittelbaren Belohnungen jetzt und die ganze Zeit. Das heißt, wenn wir von Social Media reden, ist hauptsächlich der mesolimbische Pfad aktiv, weil mit jeder Belohnung kommt dieser ganz schnelle kleine Kick.
Ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise ein großes Dankeschön. Mein neues Buch, das High-Energy-Prinzip, ist Spiegel-Bestseller geworden. Und das macht mich sehr, sehr demütig und dankbar. Denn es zeigt, wie viele Menschen sich wirklich danach sehnen, wieder voller Energie ihr Leben, ihr Auf und Ab zu gestalten. Ohne höher, schneller, weiter, Biohacking, Zirkus oder Selbstoptimierungswahn, sondern durch ein tiefes Verständnis für unsere Biologie. Wenn du das Buch schon gelesen hast, wenn du es empfohlen hast, wenn du es vielleicht sogar verschenkt hast, dann von Herzen danke. Ich weiß, dass viele Menschen auch hier von den Podcast-Hörern genau das getan haben. Und wenn du es noch nicht hast, dann ist es vielleicht genau jetzt für dich interessant, denn ich habe in diesem Buch die 8 Strategien zusammengefasst, auf die es wirklich ankommt. Wissenschaftlich fundiert, aber vor allem realistisch für deinen Alltag in der Umsetzung, selbst wenn dieser sehr, sehr vollgepackt ist. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht für dich oder für jemand anders, den du kennst, der schon viel zu lange auf Reserve läuft. Und jetzt zurück zur Podcast-Episode. Jetzt kann man ja sagen, ist doch schön, wie so eine Ratte die ganze Zeit sich den Tag schön zu klicken. Also das, was du vorhin mit dem Knopf gemacht hast, ist ja bei vielen mittlerweile das Handy. Ob man sich das zugesteht oder zugibt oder nicht. Ich spreche immer gern mit Menschen über ihre Screentime. Ist ein Wert, also wie lange sie am Handy sind, lässt sich ja leicht nachvollziehen. Mhm. Viele wollen das dann gar nicht, weil sie...
Können gerne später mal gucken.
Genau. Und was ich aber mindestens genauso spannend finde, ist nicht die absolute Zeit, weil dann gibt es dann Ausreden wie, ich nutze es auch für einen Job oder so, sondern die Anzahl Aktivierungen. So, das ist ein Unterschied, weil man kann zum Beispiel 4 Stunden am Stück am Handy sein, wenn man 2,5 Stunden davon voll im Deep-Work-Modus ist, dann ist das eine Sache. Wenn man die 4,5 Stunden aber über 198 Aktivierungen kreiert hat, dann ist es ein anderes Verhalten. Da sind wir beim Dauerdrücken wie die Ratten. Was sagst du jetzt als Wissenschaftlerin, die das Gehirn versteht? Was sind Risiken, wenn wir dem Gehirn den ganzen Tag immer wieder kleine Dopaminschübe geben? Wie gesagt, unbedarft könnte man doch sagen, ist doch ideal, um sich das Leben schön zu klicken.
Ja, das ist so, und da kann man wieder über den mesolimbischen Pfad reden. Also wenn man es jetzt mal vereinfacht darstellen möchte, dann ist der mesolimbische Pfad der für die kurzfristigen Belohnungen verantwortlich ist. Und der mesokortikale ist der in der Zukunft plant. Das heißt, der mesokortikale Pfad arbeitet jetzt für etwas, was vielleicht eine Belohnung in 20 Jahren bringt. Und wenn man jetzt über Social Media und andere Plattformen sich die ganze Zeit diese kurzfristigen Kicks abholt, wird der mesolimbische Pfad dadurch ganz, ganz stark. Das heißt, dass es, und da habe ich bei mir selber auch manchmal Angst vor, dass wenn wir als Verhalten uns angewöhnen, immer nur für die kurzfristige Belohnung zu arbeiten, was passiert denn dann mit dieser wunderschönen menschlichen Fähigkeit, für die Zukunft zu arbeiten? Weil viele Sachen, die ja wirkliche Belohnungen mit sich bringen, wie zum Beispiel, also ich weiß nicht, Freunde finden alleine oder eine Familie gründen oder in seinem Job auf irgendetwas hinzuarbeiten, dafür braucht man ja das Durchhaltevermögen, um auf diese Belohnung hinzuarbeiten, die irgendwo weit in der Entfernung liegt. Und das heißt, wenn wir jetzt die ganze Zeit unseren mesolimbischen Pfad die ganze Zeit pushen über Social Media, dann hätte ich einfach Angst, dass wir dadurch zu sehr im Hier und Jetzt, und es geht nur um diese Belohnung, das ist sozusagen YOLO fürs Gehirn. Aber was passiert dann mit der...
YOLO, you only live once,
genau,
also im Moment leben.
Genau. Mhm. Was passiert denn dann mit der mesokortikalen Fähigkeit, für die Zukunft zu arbeiten oder für Belohnung in der Zukunft?
Haben wir da eine Ahnung, ob es da Querverbindungen gibt, ob das negative Auswirkungen hat?
Ich glaube, das wird die Generation vor mir in den nächsten Jahren vielleicht zeigen, weil die sind ja in einer Zeit groß geworden, in der die sofortige Belohnungen noch nie so hoch waren. Also meine Nichte zum Beispiel, die ist auch schon auf Instagram mit 14, also die holt sich jetzt schon die ganze Zeit ihren Dopamin-Kick ab. Und ich glaube, wenn man sich diese Generation mal im Laufe der Zeit anguckt, können wir dann besser beurteilen, wie das Zusammenspiel sich zwischen den beiden entwickeln wird. Und was da vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, ist, dass wie der mesolimbische und der mesokortikale Pfad miteinander agieren, also die Fähigkeit eines Menschen, sich für eine langfristige Belohnung zu entscheiden und die sofortige, die kurzfristige abzulehnen, das entwickelt sich auch in der Pubertät. Das heißt, und das kann man sich jetzt mal so vorstellen, in der Schule sind es ja zum Beispiel zum ersten Mal so Momente, in denen einen Eltern sagen, Mensch, super, wenn du jetzt eine 1 schreibst, kriegst du, keine Ahnung, ein neues Kleid oder einen Mantel oder irgendwas. Und dann ist man zum ersten Mal in der Situation als Teenager, dass man sich überlegen muss, okay, treffe ich jetzt nicht meine Freunde oder gehe mit denen Eis essen, weil das eine sofortige Belohnung ist, sondern lerne ich jetzt, was keinen kurzfristigen Effekt hat, aber dann vielleicht in 3 Wochen, wenn die Klausur dann vorbei ist und ich eine gute Note bekommen habe, dann die Belohnung zu bekommen. Und dieses Entscheiden zwischen, hole ich mir jetzt die sofortige Belohnung oder lehne ich die ab und arbeite auf etwas in der Zukunft hinzu. Dieses Zusammenspiel entwickelt sich in der Pubertät. Und es ist auch so, dass egal welche Erfahrungen wir machen, das beeinflusst das Zusammenspiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht meine Freunde treffe und für die gute Note lerne, dann wird es aber trotzdem eine 5. Dann denkt sich mein Gehirn ja auch, okay, hat sich clearly nicht gelohnt. Das heißt, jetzt werde ich mich in der Zukunft wieder für den sofortigen Kick entscheiden. Das heißt, es hängt auch viel mit Erfolgserlebnissen in dieser sensiblen Phase ab.
Mhm. für die Menschen, die sich jetzt zurückerinnern und sagen, in der Pubertät habe ich eigentlich ganz viel mich für den kurzfristigen Kick entschieden. Mhm. Ist das Kind dann in den Brunnen gefallen oder was können wir jetzt im Erwachsenenalter tun, um diese Langfristperspektive auch wieder zu stärken, diesen Muskel kurzfristig abzulehnen, um langfristig abzusahnen?
Also die Fähigkeit ist natürlich dann nicht weg. Also man kann immer noch im Erwachsenenalter, ich sag mal, es ist nur die Tendenz, es ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man sich sein Leben lang immer sofort irgendwie eine Belohnung abgeholt hat oder nie verzichtet hat, ist es natürlich nicht, wird es natürlich schwieriger im Alter, aber es ist nicht unmöglich. Und das heißt natürlich auch, dass man sich immer wieder sagen muss, warte mal, warum mache ich das hier jetzt genau? Und sich dann immer gewollt dafür zu entscheiden, vielleicht die kurzfristige Belohnung auf diese zu verzichten mit dem Gedanken, ich arbeite jetzt auf eine Sache zu.
Jetzt haben wir die ganze Zeit das Beispiel Social Media strapaziert, was ein sehr präsentes ist, weil wir alle haben ein Handy in der Hosentasche, wir alle sind sehr viel dran, oder die meisten zumindest. Viele hören es auch über dieses Gerät gerade, unser Gespräch. Was sind denn noch Aktivitäten im Alltag, die wir eigentlich als normal empfinden, die aber immer wieder einen dieser beiden Pfade, wahrscheinlich eher den kurzfristigen, aktivieren, ohne dass wir das in diesem Kontext Dopamin überhaupt einordnen?
Ja, da ist natürlich Social Media eigentlich dem, mit dem wir am meisten andauernd in Kontakt sind. Und das, was Social Media Plattformen auch sehr gut genutzt haben, ist halt, dass die Art von Belohnung, die wir erfahren, ist sehr variabel. Also jedes Mal, wenn man auf seinem Instagram-Kanal abhängt, manchmal kommt ja was Gutes und manchmal was Schlechtes. Und die Tatsache, dass wir es nie wirklich einschätzen können, das hört sich vielleicht verrückt an, aber genau das macht es fürs Gehirn auch so süchtig. Wir sind dadurch jedes Mal motiviert, erneut zu gucken, was gibt's jetzt auf dem Feed und was gibt es jetzt auf dem Feed. Und diese Variabilität ist das, was das besonders süchtig macht, sozusagen.
Prediction Error, wie es genau im Fachjargon heißt. Und es klingt erstmal wie ein Fachbegriff, aber ich machen wir mal das Gedankenexperiment. Wenn wir jedes Mal wüssten, wenn wir auf Instagram, weil du das Beispiel gebracht hast, dass da 11 neue Likes und 4 neue Nachrichten sind. Wenn es immer das Gleiche wäre, dann wäre der Suchtfaktor geringer, weil es eine komplette Vorhersehbarkeit ist. Das ist genau das, was diese Menschen sich ja auch in dem Design der Apps zunutze machen, was im Casino der Fall ist. Mhm. Im Casino, man zieht den einarmigen Banditen und hofft. Mhm. Und genau das passiert ja in der App. Bei den meisten muss man ja tatsächlich runterwischen mit dem Daumen. Das heißt, auch das ist wirklich der Bewegung eines einarmigen Banditen sehr nachempfunden. Man wirft einen Chip ins Rennen und hofft. Das Gleiche passiert bei Newsfeeds. Ist die neueste Headline eine spannende oder eine weniger spannende? Und ich beobachte das auch, ich habe einen Hund und beschäftige mich viel mit Hundeerziehung. Und da lässt sich das wunderbar beobachten, und zwar wie folgt. Ein wichtiger Begriff ist ja der Rückruf. Also man möchte, dass der Hund, wenn Gefahr besteht oder man nach Hause gehen will oder so, sehr stabil zurückkommt. Und wenn man dem Hund jetzt, ich durfte schon 2 Hunde erziehen, habe da also einen gewissen Erfahrungsschatz, wenn man dem Hund jedes Mal ein Leckerli gibt, jetzt würden die Asketen sagen, mit Leckerlis ist eh falsch zu belohnen, sonst, aber lassen wir das mal außen vor, da gehe ich manchmal den Shortcut, also mit Leckerlis. Wenn man jedes Mal ein Leckerli gibt, am Anfang findet das total spannend, irgendwann lässt der Effekt nach. Man merkt richtig, wie er abwägt. Ist vielleicht der Geruch da drüben ein bisschen besser als das eine Leckerli? So, wenn ich jetzt aber umstelle und sage, oft gar keins, manchmal 5 und manchmal 20. Mhm. Manchmal das ganze Abendessen Futter. Mhm. Dann blinzeln seine Augen, und zwar jedes Mal, weil ihm völlig unklar ist, nach welcher Regel hier gespielt wird. Es hält komplett seine Erwartungshaltung offen, und diese Unsicherheit führt dazu, dass er sich jedes Mal fragt, bei meinem Herrchen könnte der Jackpot lauern. Mhm. Und im übertragenen Sinne passiert das, wenn wir ins Handy gucken. Es könnte der Jackpot sein. Deshalb sind Dating-Apps sehr, sehr süchtig machend, weil es könnte der Traumpartner, die Traumpartnerin deines Lebens beim nächsten Wisch auf dich warten.
Total. Wobei man ja sagen muss, bei Dating-Apps heißt es immer, man soll die große Liebe finden und sie ist nur einen Daumenwisch entfernt, aber da geht es nur um Dopamin. Das haben die CEOs der ganzen Unternehmen schon ziemlich gut verstanden.